ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Hass im Netz oder der illegale Zugriff auf Daten, ob im kleinen oder im großen Stil, das sind unter anderem die Arbeitsfelder meines heutigen Gastes. Schönen guten Morgen, Oberstaatsanwalt Benjamin Krause.
Hallo, grüß Sie.
Sie leiten die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt am Main, sind also sicher schon alleine in Ihrem Job relativ viel im Internet unterwegs. Wie sieht das dann privat aus?
Ja, es stimmt. Also ich bin im Job wirklich schon viel unterwegs, aber ich bin ehrlich gesagt wahrscheinlich süchtig nach Nachrichten. Das gucke ich schon viel in den entsprechenden Apps. Vor allen Dingen Fußball interessiert mich sehr stark und ich glaube, da kann ich nicht ohne.
Eigentlich hätte SWR1 Leutegast Benjamin Krause gerne einen Job im Bereich Sport oder Musik. Jetzt sind Sie Oberstaatsanwalt. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, das haben sich so verschiedene Türen im Leben aufgemacht und durch die bin ich dann gegangen. Aber wahrscheinlich habe ich nicht den Mut gehabt, entweder was mit Sport zu versuchen oder mit Musik. Die Option gab es auch. Das wollte ich lieber als Hobby behalten. Und irgendwann wusste ich gar nicht so richtig, was ich überhaupt studieren soll. Mein Bruder hatte Wirtschaftswissenschaften studiert. Das hat mich dann irgendwie auch ein bisschen abgeschreckt, ehrlich gesagt. Und dann blieb irgendwie nur noch Jura, Rechtswissenschaften. Und dann habe ich mir gedacht, okay, damit kannst du viel machen. Mhm. Und so bin ich so in das Studium mehr oder weniger reingestolpert.
Okay, ich habe mir sagen lassen, dass es bei Ihnen auf der Arbeit trotzdem einen Basketballkorb gibt, der bespielt wird, dass Sie im Büro auch häufiger schon mal laute Musik hören sollen. Geben Sie uns einen Eindruck, Sie sind Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Frankfurt am Main. Wie arbeiten Sie?
Ja, wir arbeiten viel mit dem Bundeskriminalamt zusammen, nur internationale Fälle, international koordiniert. Man kann so sagen, das sind so die großen Fälle, die wir bearbeiten, weil wir sind für die hessischen Staatsanwaltschaften so die Zentralstelle, aber eigentlich bundesweit tätig, weil Internetkriminalität ist ja nie begrenzt auf ein Bundesland oder gar auf Deutschland. Das Wichtigste für uns ist, immer international zusammenzuarbeiten mit unseren Partnerdienststellen in Europa oder auch weltweit. Nach wie vor auch immer noch mit den USA. Und da machen wir ganz unterschiedliche Verfahrensbereiche, Cybercrime so im engeren Sinne, also alles, was mit Schadsoftwareangriffen auf Unternehmen zu tun hat, Verschlüsselungen, Erpressungsangriffe. Auf der anderen Seite Darknet-Kriminalität, also Waffenhandel, Drogenhandel über Plattformen, die aussehen wie eBay oder Amazon, aber eben kriminell sind. Der dritte Bereich ist Kinderpornografie und Kindesmissbrauch, sexueller Kindesmissbrauch im Netz. Auch da sind wir sehr stark aktiv. Und der vierte Bereich, den kann man so beschreiben mit digitaler Gewalt, Mobbing, Hasskriminalität, Hassrede. Und alle diese Bereiche machen wir eben international koordiniert. Nicht die, man könnte sagen, kleinen Einzelfälle, sondern die übergeordneten Strukturen der organisierten Kriminalität im Netz. Um die sollen wir uns kümmern.
Okay, und ein fünfter Arbeitsbereich geht nicht noch auf irgendwie Drohnen an Flughäfen, die gefunden werden, da haben Sie nichts mit zu tun. Wird ja gerade so eine Verantwortung für gesucht vielleicht.
Ja, nein, genau, das ist nicht unser Bereich. Wir kümmern uns, könnte man so zusammenfassend sagen, rein um Internetkriminalität, alles, was immer mit Plattformen zu tun hat oder eben mit Cyberangriffen.
Okay, dann haben Sie schon Bereiche genannt. Hate Speech kennen wir, Deepfakes sind uns auch in den letzten Jahren näher gebracht worden. Welche Straftaten oder welche Art der Straftat hat denn zuletzt so die höchste Zuwachsrate gehabt, wo Sie sagen, da hat sich leider besonders viel getan? Gibt's da was?
Ja, also leider nach wie vor hat eine sehr hohe Zuwachsrate der Bereich der Kinderpornografie und der Jugendpornografie, also das Verteilen von Abbildungen des sexuellen Missbrauchs eben von Kindern und Jugendlichen, nach wie vor, obwohl das schon auf einem sehr hohen Stand ist. Was auch sehr stark steigt, sind Cyberangriffe eben auf Unternehmen und für Bürgerinnen und Bürger der Bereich der Online-Betrügereien, dass man also reingelegt wird, dass man Fake-Shops auf den Leim geht, dass man Waren bestellt, aber keine Ware geliefert bekommt, obwohl man sie bezahlt hat. Oder eben das Ausspähen von Daten. Überall kann man vielleicht sagen, wo eben das automatisiert werden kann seitens der Täter, da gibt es eben immer wieder Zuwachs.
Welche digitalen Spuren sind denn, sag ich mal, neben der klassischen IP-Adresse für Sie so die wertvollsten bei der Ermittlungsarbeit?
Die IP-Adresse ist schon der wertvollste Ansatz, da haben Sie vollkommen recht. Die IP-Adresse bezeichnet die Internetverbindung, mit der irgendeine Tat begangen worden ist, aber die alleine reicht nicht. Sondern wenn man eben diese Internetverbindung hat, dann muss man die ja irgendwie einem Täter zuordnen. Mhm. Und das geht in aller Regel erstmal über die Internetverbindung und den jeweils genutzten Anschluss. Also diese Daten von den Internetzugangsdiensten, wie zum Beispiel Telekom, Vodafone und wie sie alle heißen, das sind letztlich die Daten, die hinter der IP-Adresse dann stehen und darüber können wir das dann lokalisieren, von wo aus wurde gehandelt. Das ist also der wichtigste Anknüpfungspunkt, um Personen zu identifizieren. Was wir allerdings auch machen ist, vielleicht kommen wir später im Gespräch noch drauf, dass wir nicht nur gegen Personen ermitteln, sondern auch gegen Infrastrukturen, IT-Infrastrukturen, weil wir Server abschalten wollen, die zur Tatbegehung genutzt werden. Und da ist es ganz ähnlich. Auch die werden über IP-Adressen lokalisiert. Da stehen dann keine Personen dahinter, aber das ist genauso wichtig.
Das Internet, haben Sie eben schon gesagt, kennt keine Grenzen. Wie gut ist denn da der Austausch mit anderen Behörden? Sie haben es eben, ich weiß nicht, wie war die Formulierung, wir arbeiten auch noch mit den USA eng zusammen, aber potenziellen Tätern auf die Schliche zu kommen, im Austausch sein mit etwa Russland oder China, wie einfach ist das?
Es ist ganz einfach, es funktioniert gar nichts. Es gibt überhaupt keinen Kontakt. Wir als Strafverfolgungsbehörden, auch gemeinsam mit der Polizei, Bundeskriminalamt beispielsweise, wir haben keinen Kontakt zu Russland, keinen Kontakt zu China, keinen Kontakt zu Nordkorea beispielsweise. Man könnte das überspitzt formulieren, das sind befeindete Länder. Das ist vielleicht übertrieben, aber man kann sagen, es besteht schlichtweg kein Kontakt. Wenn wir zum Beispiel internationale Haftbefehle haben gegen russische Täter, weil sie Angriffe, Cyberangriffe in Deutschland verübt haben, dann ist das eigentlich so gedacht von dem weltweiten System, wenn man internationale Haftbefehle hat, dass diese Personen dann festgenommen und ausgeliefert werden. Aber natürlich macht da Russland nicht mit. Die Russen werden aus Russland nicht nach Deutschland ausgeliefert. Da brauchen wir also nicht warten. Wir haben zwar diese Haftbefehle und wir machen die auch öffentlich, aber es ist vollkommen klar, dass wir diese Personen aus Russland nie bekommen werden. Und selbst auf unteren Stufen, auf weniger eingriffsintensiver Zusammenarbeit. Also wenn wir nur Informationen haben wollen, es gibt keinen Kontakt. Wir müssen das irgendwie alleine hinkriegen.
Inkompetenz wird der Justiz im digitalen Raum auch gerne schon mal vorgeworfen. SWRs Leute geht weiter mit Oberstaatsanwalt Benjamin Krause. Wenn Sie das hören, welche Erfolgsquoten könnten Sie dagegen halten? Jetzt ohne, dass Sie mir blanke Zahlen nennen.
Ja, also zunächst mal kenne ich den Vorwurf und der ist auch grundsätzlich berechtigt, dass man sagt, was bringt das eigentlich, Strafanzeige zu erstatten? Ihr könnt doch, da kommt doch da sowieso nicht weiter.
Lauft immer hinterher.
Das gehört zur Strafverfolgung eben, wir verfolgen dazu. Man muss da so ein bisschen unterscheiden. In manchen Bereichen haben wir eine sehr gute Erfolgsquote, in anderen Bereichen eine nicht so gute. Aber ich würde gerne zunächst mal überlegen und darüber sprechen, was ist überhaupt ein Erfolg? Mhm. Für uns ist ein Erfolg, wenn wir Personen identifiziert haben und aus dieser Anonymität des Netzes rausgeholt haben. Der Erfolg ist also nicht am Ende eine irgendwie maximal hohe Strafe. Das kommt immer darauf an, wie Gerichte das sehen. Unseren Erfolg bemessen wir mit der Identifizierung, also mit der Aufklärung der Fälle, dass wir zuordnen können, der war das oder die war das. Und da haben wir beispielsweise im Bereich von Hasskriminalität, Beleidigungen, Bedrohungen, Volksverhetzung im Netz eine relativ gute Aufklärungsquote von um die 60%. Das ist also höher als der Schnitt der polizeilichen Kriminalstatistik insgesamt. In anderen Bereichen haben wir aber eine wesentlich geringere Aufklärungsquote, wenn es zum Beispiel um Cyberangriffe geht oder um die ganz große Vielzahl von Online-Betrügereien. So ehrlich muss man sein, da ist die Quote geringer. Das hat letztlich einfach etwas damit zu tun, welche Ermittlungsansätze uns in den jeweiligen Fällen zur Verfügung stehen. Wenn die Täter natürlich gut sind und keine Fehler machen, dann können wir auch nicht erfolgreich ermitteln. Wir müssen immer auf Fehler warten und müssen die dann finden.
Sie haben es gerade schon deutlich gemacht, wenn wir bei Hasskommentaren sind, diese Identifikation von Tätern, die dann halt auch glauben, sich hinter Pseudonymen im Netz komplett verstecken zu können. Wie schwierig ist das?
Teilweise ist es gar nicht schwierig, weil wir natürlich jetzt über die Jahre hinweg Erfahrungswerte aufgebaut haben, wo kann man am besten ermitteln. Manche Personen geben dann doch im Netz relativ viel von sich preis. Mhm. Die einfachsten Fälle sind die, wenn dieses Ermittlungsgeheimnis kann ich, glaube ich, verraten, wenn man also unter Pseudonym agiert, aber dann trotzdem das Auto, das neue Auto mit dem Kfz-Kennzeichen postet, dann ist es für uns natürlich total einfach. Aber oft, wenn eben etwas gepostet wird, dann sind in diesen Posts doch immer noch mal versteckte Sachen, die wir dann erkennen können. Also einfach schlichtweg Fehler, wenn dann zum Beispiel Adressen irgendwie doch sichtbar sind oder Orte erkennbar sind, dann können wir so natürlich völlig eigenständig ermitteln. Aber was oftmals sogar noch einfacher ist, ist, dass wir mit Plattformbetreibern wie zum Beispiel der Meta-Konzern, Instagram, Facebook oder auch andere große Plattformen, die kooperieren mit uns. Und wenn wir dann fragen, als zum Beispiel ich als Staatsanwalt, ich brauche die Registrierungsdaten eines solchen Profilnutzers, dann geben die uns diese Registrierungsdaten und damit können wir dann die Personen sehr gut identifizieren.
Sie haben gerade auch schon gesagt, dass es Ihnen gar nicht um das maximale Strafmaß geht. Das klingt dann so ein bisschen nach so einem pädagogischen Ansatz. Reicht das?
Es ist kein pädagogischer Ansatz, sondern es ist einfach etwas, was wir nicht in der Hand haben. Als Staatsanwälte müssen wir diese Ermittlungen leiten, Personen identifizieren, Beweise sichern und dann anklagen. Und dann geht dieser Fall zu einem völlig unabhängigen Gericht und wir können dann noch Anträge stellen und können zum Beispiel sagen, aus unserer Sicht ist die und die Strafe angemessen, aber letztlich haben wir das nicht in der Hand, sondern die Gerichte entscheiden darüber. Und deswegen wehre ich mich auch dagegen, dass ich mich dann für eine Entscheidung einer anderen Person irgendwie messen lassen muss. Ich kann mich nur messen lassen mit der Arbeit, die ich in der Hand habe. Und deswegen ist diese Art der Identifizierung und der Anklage, das ist für uns der Erfolg.
Wenn Sie Bundesjustizministerin Stefanie Jubich drei Änderungen im Strafprozessrecht diktieren könnten, welche drei hätten Sie da parat?
Also ich würde mich, glaube ich, das ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, ich würde mich wahrscheinlich dreimal bedanken, weil die Bundesjustizministerin sehr viele Wünsche aus der Praxis, die jahrzehntelang geäußert worden sind, jetzt aufgenommen hat. Das fängt an mit der verpflichtenden Mindestspeicherung von IP-Adressen. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Das ist für uns wirklich nach wie vor das größte Problem, weil bei uns in Deutschland werden derzeit die Verbindungen von IP-Adresse, also Internetverbindung, zu Anschlussinhaber nicht verpflichtend gespeichert. Es wird gespeichert maximal 7 Tage aus unternehmerischen Gründen, oftmals aber gar nicht, insbesondere bei mobiler Internetnutzung gar nicht. Und das ist das, was uns seit Jahrzehnten wirklich hemmt und die Ermittlung so aufwendig macht, weil wir dann an anderen Stellen ermitteln müssen. Das soll jetzt geändert werden, es soll eine relativ, aus meiner Sicht, kurze Mindestspeicherfrist von 3 Monaten eingeführt werden. Das ist für mich das Wichtigste und deswegen sage ich eher danke, Frau Justizministerin, für diesen Impuls. Noch ist es nicht beschlossen, es ist jetzt im Gesetzgebungsverfahren, aber immerhin, das ist aus meiner persönlichen Sicht das Wichtigste und dafür bedanke ich mich lieber dreimal, als noch 2 andere Sachen zu ergänzen.
Wo hört die Meinungsäußerung auf und wo fängt die Hassrede an? Das möchte ich jetzt in SWRs Leute von Oberstaatsanwalt Benjamin Krause wissen. Ihre Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bearbeitet tausende von Hassmeldungen. Ich habe jetzt eben nur mal so 3 Begriffe genannt. Pinocchio, Lackaffe, Schwachkopf. Das ist noch alles okay oder ist das schon, dass mir da jemand auf die Schulter klopft?
Tja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Diese vielbeschworenen roten Linien, die gibt es eben nicht so allgemein, sondern es kommt leider wie so häufig in der Justiz immer auf den Einzelfall an. In diesen Fällen haben teilweise Gerichte das verurteilt als Beleidigung, zum Beispiel zunächst mal diesen Bereich Pinocchio und auch Schwachkopf, über den wurde ja sehr viel gesprochen. Da haben Gerichte Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, weil sie gesagt haben, da ist was dran und dann sind die Strafverfolgungsbehörden vorgegangen. Das hat ja aus meiner Sicht völlig zu Recht eine Diskussion ausgelöst, ob wir als Strafverfolgungsbehörden da nicht völlig unverhältnismäßig vorgehen. Das ist so ein bisschen ein Dilemma, in dem wir stecken als Strafverfolgungsbehörden, weil auf der einen Seite gibt es Studien, die sagen, gerade Personen des politischen Lebens auf kommunaler Ebene bis hin zu Spitzenpolitikern, die sind sehr stark davon betroffen und es droht, dass die sich zurückziehen wegen des Hasses im Netz. Und auf der anderen Seite gibt es Studien, die sagen, Menschen, Bürgerinnen und Bürger trauen sich nicht mehr, was zu sagen, keine Kritik zu äußern, weil sie Strafverfolgung befürchten. Und zwischen diesen 2 Polen oder in diesem Dilemma stecken wir als Strafverfolgungsbehörden und müssen sowohl die eine als auch die andere Seite berücksichtigen. Die Fälle, die Sie genannt haben, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das sind jetzt keine besonders schwerwiegenden Äußerungen. Und aus meiner persönlichen Sicht sollte die Strafverfolgung da zurückhaltend sein, auch wenn man das vielleicht als Beleidigung im konkreten Kontext ja, würdigen könnte, so einschätzen könnte, sollte man da trotzdem sehr, sehr zurückhaltend vorgehen.
Was Politikerbeleidigungen angeht, dann geht es um den Paragraphen 188 des Strafgesetzbuches. Wo verläuft denn dann da so die rote Linie? Kann man die exakt ziehen zwischen scharfer Machtkritik und einer echten Straftat?
Nein, das können selbst Juristen nicht. Das muss ich ganz offen so sagen, weil das weder im Gesetz richtig steht. Im Gesetz steht nur drin, die Beleidigung wird bestraft. Aber was eine Beleidigung ist, steht noch nicht mal im Gesetz. Dafür muss man die langjährige, jahrzehntelange Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kennen, um genau dann ausloten zu können, in welchem Fall kann das eine Beleidigung sein und in welchem nicht. Deswegen wird auch aus meiner Sicht vollkommen zu Recht gesagt, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl verloren, was jetzt strafbar ist und was nicht, das kann ich total gut nachvollziehen. Und wir in unserer spezialisierten Einheit, auch wir müssen manchmal bei einzelnen Äußerungen lange, lange überlegen, prüfen, abwägen, ob das strafbar sein kann oder nicht. Es ist also wirklich nicht so, dass man da einfach sagen kann, das ist eine rote Linie. Außer bei einzelnen Fällen. Und das sind zum Beispiel Fälle, man nennt es Formalbeleidigung, also wenn man die krassesten Schimpfwörter benutzt, um Personen damit verächtlich zu machen. Dafür reicht aber zum Beispiel aus meiner persönlichen Sicht jetzt Schwachkopf oder Vollidiot eben noch lange nicht aus, sondern es muss viel schlimmer sein. Oder wenn die Menschenwürde angegriffen wird, wenn man sagt, du bist überhaupt kein Mensch, du bist wie ein Tier, du bist Abschaum, du bist so Kakerlake oder irgend sowas. Wenn man also sagt, du hast keine Würde, keine Menschenwürde, dann sind das Fälle, bei denen eindeutig das Strafrecht dann greifen sollte. Wir fokussieren uns aber in unserer Dienststelle auf einen anderen Bereich der Hasskriminalität, nämlich auf Gewaltaufrufe. Davon gibt es auch leider mehr als genug im Netz. Und das ist etwas, was wir jetzt nach jahrelanger Erfahrung rausbekommen haben. Das ist für die Menschen, die davon betroffen sind, noch mal viel schlimmer, wenn zu Gewalt aufgerufen wird, wenn Gewalt angedroht wird von anonymen Personen im Netz. Und leider ist es auch sehr häufig so, dass Frauen, einfach weil sie Frauen sind, so als Opfer ausgeguckt werden. Das ist unser Schwerpunkt. Da gehen wir eher gegen vor.
Und dann ist es ja trotzdem in den meisten Fällen eine Entscheidung derjenigen Person zu sagen, ich möchte, dass dagegen vorgegangen wird. Gibt es auch eine Schwelle, wo Sie sagen, ohne offiziellen Strafantrag leiten wir Ermittlungsverfahren ein?
Das ist einerseits von Gesetzes wegen so vorgesehen, gerade bei der Beleidigung, sofern es nicht Politiker betrifft, muss ein Strafantrag der betroffenen Person gegeben sein. Also die betroffene Person muss sagen, ich will, dass das Strafverfolgung gibt. Bei Politikerinnen und Politikern gibt es diese Ausnahme in dem von Ihnen angesprochenen Straftatbestand 188 Strafgesetzbuch. Da kann die Staatsanwaltschaft so abwägen und entscheiden, wie schwierig ist es denn oder wie schlimm ist es denn? Und da kann die Staatsanwaltschaft eigenständig tätig werden und muss jetzt nicht die Politiker fragen. Das ist also eigentlich im Gesetz klar angelegt. Und es ist auch so, dass das zu Recht auch kritisiert wird. Wieso ist es denn ausgerechnet bei Politikern so und nicht zum Beispiel bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen? Wir hatten die Diskussion zum Beispiel im Zusammenhang jetzt mit der vergangenen Fußball-Weltmeisterschaft, wenn doch jetzt die Fußball-Nationalspieler, die für Deutschland dort spielen, wenn die angegriffen werden, die müssen einen Strafantrag stellen. Die Politiker aber nicht. Ist das nicht irgendwie unangemessen? Ist völlig zu Recht die Diskussion.
Oberstaatsanwalt Benjamin Krause ist weiterhin zu Gast in SWR1 Leute. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf den Einsatz von KI. Den gibt es ja wahrscheinlich auf beiden Seiten. Also heißt auf Seiten der Ermittlerinnen und Ermittler, aber auch auf der kriminellen Seite. Wer ist denn da im Vorteil? Kann man das sagen?
Ja, natürlich kann man das sagen. Das sind eindeutig die Kriminellen, weil die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz nutzen können, ohne sich an Regeln zu halten. Da wird alles, was technisch geht, verwendet. Und wir sehen schon, dass gerade im Bereich so von Cyberangriffen, also Hackerangriffen, dass dafür ganz stark künstliche Intelligenz genutzt wird. Aus unserer persönlichen Sicht sind das so drei Bereiche, die Kriminellen nutzen. Einerseits ist es die Befähigung, also sie können Cyberangriffe ausführen, die sie eigentlich gar nicht können, sondern einfach die Technik nutzen können, die da ist, also die Befähigung. Der zweite Bereich ist die Beschleunigung. Es wird alles viel schneller, massenhafter, automatisierter. Viel mehr Angriffe sind dann möglich. Und der dritte Bereich ist die Manipulation. Die wird immer viel besser, wenn wir über Deepfakes reden, über Betrügereien, Verunsicherungen, Manipulationen eben. Die werden durch KI natürlich sehr, sehr gut und sehr realistisch möglich gemacht.
Da sind wir dann bei verfremdeten Bildern, bei Audiodateien, wo vorgetäuscht wird, es würde eine Stimme sprechen, die spricht dann aber halt gar nicht, weil es der Computer angelegt hat. Wie schwer ist es für Sie und Ihre Ermittlerinnen und Ermittler tatsächlich zweifelsfrei das Ganze als Fälschung zu identifizieren?
Das ist wirklich total schwierig. Wir setzen zwar auch KI-Systeme ein, um zu erkennen, ob das KI generiert und manipuliert worden ist. Das ist aber so ein dynamischer Bereich, dass sich das nahezu alle 6 Monate komplett ändert. Also diese Entwicklung der künstlichen Intelligenz, da kommt man ja kaum hinterher. Und wir haben bei uns in unserer Dienststelle auch Computerexperten, IT-Forensiker, die bei uns auch tätig sind, bin ich sehr dankbar dafür, damit die uns wenigstens so unterstützen, dass wir halbwegs verstehen, wie diese Entwicklung weitergeht. Wir haben KI-Tools, um das zu erkennen, aber wir müssen das ständig weiterentwickeln. Das ist nicht so, dass man sagen kann, wir haben ein KI-Tool und haben es im Griff. Wir müssen es ständig anpassen. Und es ist nach wie vor, das ist eigentlich ganz interessant, viel Handarbeit noch notwendig, weil selbst die KI-Systeme sagen dann, das ist zu so und so viel Prozent wahrscheinlich von der oder der KI manipuliert worden. Aber letztlich muss man mit Handarbeit rangehen, um es wirklich klar zu machen.
Aber dauert das dann nicht unfassbar lang, wenn Sie sagen, KI macht alles viel schneller, das per Hand dann noch in dem Fall zu lösen?
Ja, wir hatten beispielsweise einen Fall, da hat ein Angeklagter auch, der war angeklagt wegen sexuellen Missbrauch seiner Tochter, der hat sich verteidigt und hat gesagt, das habe ich nicht in Wirklichkeit gemacht, das Bild habe ich einfach KI generiert. Und in so einem Fall mussten wir natürlich klären, stimmt es oder stimmt es nicht. Mhm. Und da konnten wir das aber eben mit viel Aufwand klären, dass das eine Schutzbehauptung war, dass das nicht KI generiert war. Also sozusagen den Negativbeweis, es war echt, es war keine Manipulation. Das ist in solchen Fällen notwendig und dann auch möglich, sich viel Zeit zu nehmen. Aber in anderen massenhaften Fällen haben wir die Zeit natürlich nicht. Da müssen wir dann KI-Systeme einsetzen und sagen, uns reicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit aus, um dann weiterarbeiten zu können.
Um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, in Ihrer Behörde gibt es eine neue Abteilung Digitale Gewalt. Das heißt, da sind die, das klingt jetzt vielleicht sehr negativ, so ist es gar nicht gemeint, da sitzen die totalen Nerds und checken alles, was gerade aufzudecken ist.
Ja, man kann das wirklich so sagen. Das sind also Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die eine besondere Affinität zu dem Thema haben. Die können teilweise auch selbst programmieren und machen das auch. Wir entwickeln also auch unsere eigenen Entwicklungstools. Wir betreiben selbst lokale KI-Systeme. Das machen wir schon und eben auch gemeinsam mit IT-Forensikern. Das ist auch notwendig, weil wir eben das Recht und vor allen Dingen die Strafverfolgung ja vorantreiben sollen. Und wenn wir immer nur warten, dass uns irgendjemand irgendwas gibt, zum Beispiel, wenn wir darauf warten, was die Polizei so macht und hoffen, dass uns das irgendwie hilft, das reicht nicht aus. Die Staatsanwaltschaften müssen selbst aktiv sein.
Jetzt machen Sie ja deutlich, dass künstliche Intelligenz natürlich immer in der Entwicklung ist. Da frage ich mich, reicht das aktuelle deutsche Strafrecht eigentlich, um den Missbrauch von KI-Identität effektiv zu sanktionieren oder braucht es da neue Tatbestände?
Also wir denken aktuell wirklich darüber nach, weil wir jetzt ja immer mehr Fälle sehen, bei denen zum Beispiel legale KI-Systeme aufgebrochen werden, dass also die Schutzmechanismen von großen Modellen aufgehoben werden, sodass man mit großen Modellen zum Beispiel Bombenbauanleitungen bekommen kann oder Anleitungen, wie man irgendwelche schweren Straftaten begehen kann, bis hin zu eben kinderpornografische Bilder künstlich zu erstellen. Das ist ja an sich alles von diesen KI-Systemen untersagt. Aber es gibt eben jetzt Tools, die man nutzen kann, um diese KI-Systeme wie aufzusprengen. Und diese Art der Tätigkeit, die ist tatsächlich nicht von Strafe bedroht. Und das ist etwas, wo wir gerade drüber nachdenken, zu sagen, da muss doch mal eine Initiative gestartet werden. Also das ist immer im Fluss. Und gerade weil diese technische Entwicklung so schnell ist, müssen wir auch da mit der strafrechtlichen Seite auch immer mit dranbleiben. Genau dafür ist letztlich unsere Stelle geschaffen worden.
Sie hatten es schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass zu Ihren Feldern auch schwerer sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen im Netz gehört. Wie hat sich da eigentlich die Kriminalitätsform dann auch nochmal durch das Darknet verändert?
Ja, man muss sagen, dass es Darknet-Plattformen gibt, die nur zu diesem Zweck aufgebaut werden, solches Material, wie wir sagen, also Bilder und Videos, die den sexuellen Missbrauch von Kindern abbilden, zu teilen. Und auf diesen Darknet-Plattformen, die dann immer auch so ja, erschreckende Namen haben, da sind dann hunderttausende Nutzer angemeldet, eben zu dem Zweck, sich solches Material, solche Bilder und solche Videos zu verschaffen. Das ist also eine Dimension, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie viele Personen daran interessiert sind. Und auf diesen Plattformen, das ist das besonders Erschreckende und besonders Perfide, dort gibt es spezielle Bereiche, in denen sich nur Personen treffen, die sogenannte Produzenten, Producer sind, die also solches Material, Bild und Videos selbst herstellen. Das heißt also, die Realmissbraucher, die aktuell Kinder missbrauchen, die treffen sich dann auf diesen Bereichen in nochmals abgeschotteten Foren.
Und das macht ja, glaube ich, dann auch ihre Arbeit so schwer, dass man, dass Ermittler in diese verdeckten Foren eben dann nur agieren können, indem sie selber Material, wie Sie sagen, es hochladen. Und das bringt sie ja auch dann so in ein juristisches und moralisches Dilemma, oder?
Zum Glück moralisch ja, rechtlich nicht mehr, weil der Gesetzgeber da auch nachgesteuert hat und hat uns diese Ermittlungsmöglichkeit gegeben, in bestimmten Fällen mit KI angebliches Missbrauchsmaterial zu erstellen, um das als Eintrittskarte in diese Plattformen zu verwenden. Ansonsten wären wir eben ausgesperrt gewesen und hätten dort gar nicht ermitteln können. Das ist also ein Beispiel dafür, dass es schon auch modernere Gesetze immer gibt, die uns das Ermitteln dann erleichtern.
Jetzt unterhalten wir uns darüber relativ nüchtern und man merkt schon alleine an Ihrer Wortwahl, wenn Sie sagen Material, weil das wahrscheinlich in Ihrem Fachjargon dann so heißt, dann vergisst man oder blendet man leider ja gerade aus, dass das alles ziemlich traurige Schicksale sind. Wie geht man da vom Kopf her eigentlich mit um bei der Ermittlungsarbeit?
Also zunächst mal ist ganz wichtig zu sagen, niemand bei den Staatsanwaltschaften und der Polizei macht das gegen seinen Willen, sondern man muss bereit sein, das zu machen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe das 10 Jahre im Schwerpunkt gemacht, ist es etwas, was einem eine besondere Arbeitszufriedenheit gibt, in dem Bereich tätig zu sein, weil man das Gefühl hat, etwas Sinnvolles zu tun. Das ist, glaube ich, wichtig, um mit diesen Belastungen klarzukommen. Natürlich stumpft man auch ab, es ging mir persönlich auch so. Man kennt dann diese Bilder irgendwie schon, die im Umlauf sind. Aber nichtsdestotrotz muss man als Staatsanwalt sich genau diese Bilder und Videos angucken. Man muss regelrecht eintauchen, um das strafrechtlich bewerten zu können und zum Beispiel für eine Anklageschrift dann auch aufzuschreiben, was in diesem Video passiert. Das ist also sehr, sehr belastend für mich auch. Aber irgendwie bin ich da immer mit klargekommen und den Kolleginnen und Kollegen bei mir geht es auch so.
Die EU diskutiert immer wieder über verpflichtende Chatkontrollen, dass man da halt ein bisschen besseren Blick drauf hat. Halten Sie die eigentlich für verfassungswidrig oder für notwendig für Ihre Arbeit?
Ja, also Chatkontrolle ist ein, man könnte sagen, Kampfbegriff, der die aktuelle Diskussion aus meiner persönlichen Sicht nicht so richtig trifft. Man muss anerkennen, dass gerade die amerikanischen Plattformbetreiber, wie zum Beispiel Facebook, Instagram und so weiter, die scannen tatsächlich die Kundendaten, also die Nachrichten, die ich schicke oder die Bilder, die ich abspeichere, danach, ob es bekanntes, verbotenes kinderpornografisches Material ist. Das machen sie, weil sie nach US-Recht dazu verpflichtet sind. Und wir in Europa haben eher die andere Seite. Wir haben das Verbot, dass die Unternehmen das dürfen. Und es ist also auch so eine Art Dilemma. Mhm. Und deswegen finde ich es grundsätzlich gut, dass wir in Europa sagen, wir müssen auch eine gewisse Regelung finden und können das nicht einfach ignorieren, dass das in den USA gemacht wird. Als Ermittler sage ich, das, was die USA machen, das ist für uns der allerbeste Ermittlungsansatz. Wenn das nicht geschehen würde von Seiten der USA, wären wir blind in dem Bereich. So deutlich muss man das sagen. Nur darauf beruhen unsere Ermittlungserkenntnisse. Und in Europa ist es eigentlich verboten. Jetzt eigentlich vor kurzem hat die EU eine Ausnahme wiederum getroffen nach langer Diskussion. Das gibt uns wieder ein bisschen Luft sozusagen. Aber es muss endlich zu einer europäischen Regelung kommen, egal wie die aussieht. Mit Chatkontrolle hat es aber nichts zu tun, weil Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation soll nicht aufgebrochen werden.
Wir hatten es schon so angerissen, die großen Plattformen, X, Meta, Telegram, die Kooperationsbereitschaft, wenn ich das richtig im Ohr habe, haben Sie schon gesagt, die ist eigentlich ganz gut?
Ja, Die ist insbesondere beim Thema Kindesmissbrauch wirklich sehr, sehr gut. Man kann ja sagen, die Bekämpfung des Kindesmissbrauchs ist etwas, was weltweit unterstützt wird. Und deswegen sind die Plattformen in diesem Bereich alle sehr, sehr kooperativ. In anderen Bereichen ist das ein bisschen unterschiedlich, muss man schon sagen.
Nämlich in welchen?
Ja, gerade im Bereich der Hasskriminalität, da sind die Plattformen unterschiedlich ausgerichtet. Zum Beispiel eine Plattform wie X, also ehemals Twitter oder Telegram, die sind, wenn es um Beleidigungen oder wenn es zum Beispiel um spezielle deutsche Straftatbestände, die auf unsere Vergangenheit des Naziregimes ein bisschen aufbauen, wie Volksverhetzung oder das Verbreiten eben von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sehr zurückhaltend, weil das sehr deutsch ist, diese Straftatbestände. Und immer wenn es auch um Meinungsfreiheit geht, sind zum Beispiel einzelne Plattformen sehr zurückhaltend und geben uns dann keine Daten und sagen, in diesem Fall geben wir euch keine. Bei Meta zum Beispiel ist das aber nicht so. Meta ist, also Facebook und Instagram, vollumfänglich kooperativ.
Was würden Sie sich denn von X wünschen? Und dass das ja auch ein Geschäftsmodell ist, ist ja irgendwie auch erkennbar.
Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass es zumindest klar kommuniziert wird, weil als Ermittler hat man ab und zu mal das Gefühl, das ist so ein bisschen willkürlich, wie dann da mit uns kooperiert wird. In manchen Fällen kriegen wir Daten, in manchen nicht. Wir haben uns auch in wichtigen Fällen es einfach so gemacht, dass wir zweimal, dreimal angefragt haben und bei der dritten Anfrage haben wir dann Daten bekommen, sodass ich schon das Gefühl hatte, wie wird da eigentlich agiert, ist das eben ein Stück weit willkürlich. Aber das Gute ist, Mitte August, also in ein paar Tagen, tritt eine europäische Regelung in Kraft, die X und alle anderen Plattformen verpflichtet, auf unsere Anfragen zu antworten. Das wird unter diesem großen Schlagwort E-Evidence, also elektronische Beweismittel, diskutiert. Und da setzen wir sehr große Hoffnungen rein, dass wir dann einen klaren Regelungsrahmen haben und wir als Ermittler eben wissen, in welchen Fällen bekommen wir welche Daten und müssen nicht ständig erfolglose Anfragen stellen.
Verpflichtende Antwort klingt jetzt erstmal super. Da kommt es aber ja auch drauf an, auf Schnelligkeit der Antwort und auch auf den Inhalt.
Ja, genau. Das ist aber auch jetzt alles geregelt. Es gibt klare Fristen, innerhalb derer die Antworten zukommen haben. Und wenn das eben nicht funktioniert, wenn die diese Pflicht nicht erfüllen, dann kann die Europäische Kommission wieder dagegen vorgehen, könnte Bußgelder verhängen. Da müssen wir jetzt mal sehen, wie das ab 18. August anläuft. Also wirklich ganz aktuell jetzt in ein paar Tagen. Wir sind auch ganz gespannt, weil das eine Revolution sozusagen ist. Ich als deutscher Staatsanwalt kann dann zum Beispiel für den Meta-Konzern oder für X, die ihre Niederlassungen in Europa wahrscheinlich in Irland haben werden, unmittelbar in Irland ermitteln. Normalerweise kann ich das ja nur in Deutschland, eben mit verpflichtender Wirkung. Das ist ein Paradigmenwechsel, ist für uns super spannend und super interessant. Und wir glauben, das wird gut.
Aber klingt auch nach deutlich mehr Arbeit, wenn es dann halt so groß gefächert und international geht.
Ich glaube, es ist sogar so, dass es weniger Arbeit für uns wird, weil wir können dann die Ermittlungen genau darauf ausrichten. Derzeit sind unsere Ermittlungen eher so gießkannenmäßig. Wir versuchen überall anzufragen, um irgendwo Daten zu bekommen, weil wir diese unmittelbare Verpflichtung nicht haben. Wenn wir jetzt aber diese Verpflichtung haben, dann werden wir wahrscheinlich diesen einen Weg gehen. Und wenn wir uns darauf verlassen können, dass wir auf diesem einen Weg Daten bekommen, sind die Ermittlungen eigentlich einfacher.
Wir hatten es eben schon von Pseudonymen im Internet. Sollte es Ihrer Meinung nach, sage ich mal, eine Klarnamenpflicht oder zumindest eine Identifikationspflicht per Ausweis zum Beispiel geben, wenn es das Posten in sozialen Netzwerken geht?
Aus meiner persönlichen Sicht, das ist aber meine eigene Meinung, sollte das nicht der Fall sein, weil für uns als Strafverfolgungsbehörden, und da bin ich ganz egoistisch, ist das gar nicht notwendig, sondern für uns wäre notwendig, dass eben die Plattformbetreiber uns die entsprechenden Daten, die sie ja ohnehin haben von den Nutzern, angefangen von den Registrierungsdaten, da muss man sich ja nicht jetzt mit Klarpersonalien anmelden, da kann ich mich auch als Donald Duck aus Entenhausen oder wie auch immer anmelden. Das ist für uns immer nicht relevant. Für uns sind relevant die IP-Adressen, mit denen man sich zuletzt eingeloggt hat oder die E-Mail-Adressen, die Rufnummern, die man angegeben hat. Und diese Daten, die würden uns vollkommen reichen. Wir brauchen keine irgendwie begründete Klarnamenpflicht.
Ich hatte gerade schon die Zahl von über 330.000 Straftaten im Internet pro Jahr genannt in Deutschland. SWR1-Leute geht weiter mit Oberstaatsanwalt Benjamin Krause. Wenn Sie realistisch sind, also ich weiß, der Wunsch ist mit Sicherheit, dass die Zahl immer geringer wird, aber wenn Sie realistisch sind, wie entwickelt sich diese Zahl in den kommenden Jahren?
Also wahrscheinlich wird sie sich noch weiter steigern, weil immer mehr KI eingesetzt werden kann auf Täterseite. die eben solche Begehung von Straftaten einerseits leichter macht und andererseits automatisiert. Wir müssen also damit rechnen, dass es immer bessere Phishing-Angriffe gibt, dass wir denken, ist das wirklich die Bank, die mich anschreibt oder ist das wirklich mein Chef, der was von mir will per E-Mail? Das wird leider immer besser werden und wir müssen uns darauf einstellen, dass das immer stärker wird, immer mehr zunimmt.
Das klingt ja dann so, wenn diese Zahl zunimmt, dass sie schlechtere Arbeit machen würden. Das würde ich Ihnen aber gar nicht unterstellen, sondern wahrscheinlich steigt ja anteilsmäßig auch Ihre Erfolgsquote, oder?
Ja, die Erfolgsquote bleibt, kann man sagen, relativ konstant in dem Bereich. Und je mehr Fälle es gibt, dann bei gleicher Erfolgsquote gibt es eben auch mehr Erfolge. Aber natürlich ist es so bei der Strafverfolgung, jeder eine Fall, der nicht aufgeklärt werden kann, ist natürlich irgendwie ein Stück weit eine Niederlage. Das ist auch so. Keiner will, glaube ich, bei uns, dass wir so große Befugnisse und Überwachungsmöglichkeiten haben und so viele Ressourcen haben, dass wir 100% der Fälle lösen. Das hat es noch nie gegeben, wird es auch nie geben. Strafverfolgung ist ja auch wirklich immer nur Verfolgung. Aber ich glaube, es muss ein gewisses Maß erreichen, dass die Gesellschaft wenigstens sagt, die tun was und es ist für uns ein Mehrwert. Bei uns konkret bedeutet das, wir versuchen auch sehr viel durch Strafverfolgung für Cybersicherheit zu tun, indem wir zum Beispiel organisierten Gruppierungen ihre Tatmittel wegnehmen, damit die dann keine Angriffe mehr machen können. Oder wir nehmen ihnen das Geld weg, damit sie ihre Bereiche nicht mehr aufbauen können. Das sind gar nicht so messbare Erfolge. Man sieht dann aber, dass diese Gruppierungen nicht mehr tätig sind.
Aber wenn es in der Gesellschaft, in der Bevölkerung dann auch die Meinung gibt, oh, die laufen immer nur hinterher und die Zahlen steigen, dass man die Erfolge dann eben nicht so sieht. Wie frustrierend ist das für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Ach, ich glaube, für meine Kolleginnen und Kollegen ist das gar nicht so wichtig, weil die haben tatsächlich so viel zu tun. Die kümmern sich um ihre Fälle, die sie haben. Und wir haben schlichtweg ja genug Fälle, so dass wir uns da gar nicht mit befassen. Ich so eher auf der Leitungsebene, ich denke so darüber nach und denke eher so, müssen wir das besser kommunizieren, müssen wir der Gesellschaft auch deutlicher machen, welche Erfolge wir haben. Das machen wir jetzt seit ein paar Jahren, wir haben unsere Strategie da geändert, wir haben eine viel offenere Kommunikation, allerdings nicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, noch nicht, sondern gegenüber den Tätern. Wir agieren und kommunizieren aktiv in die kriminelle Szene, um die Kriminellen dort zu warnen, zu verunsichern. Manche empfinden das auch gar als Bedrohung, wenn wir sagen, du bist der Nächste. Und das sind aber auch so Grenzbereiche, ist wieder typisch für meine Einheit, für die ZIT, dass wir in Grenzbereiche gehen sollen, um das Recht und die Strafverfolgung weiterzuentwickeln. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir solchen organisierten Kriminellen die Reputation nehmen, die sie in der Szene haben. Und wir wollen auch das Vertrauen in die Kriminellen erschüttern und zeigen, die Strafverfolgungsbehörden gehen neue Wege und sind aktiv. Also da sind wir diesen Weg der neuen, modernen Kommunikation schon gegangen.
Wie sieht wohl die Strafverfolgung im Netz in 10 Jahren aus? Werden dann KI, Staatsanwälte, Routinefälle vollautomatisch bearbeiten?
Ich glaube, vielleicht. Die technischen Möglichkeiten wird es Sicherheit geben. Ich glaube aber nicht, dass Automaten staatsanwaltschaftliche Entscheidungen treffen werden. Ich glaube, das werden immer menschliche Entscheidungen werden. Anklage ja oder nein. Das wird ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess sein. Wollen wir so viele Ressourcen dann benötigen, menschliche Ressourcen, oder können wir in gewissen Bereichen das automatisieren? Aber ich glaube, ein Punkt ist viel wichtiger. Ich glaube, es wird auch automatisierte Abwehr geben. Also ich glaube, KI ist ja immer auch gut. Und ich glaube, es wird auch sehr starke KI-Abwehr von Angriffen geben, sodass zwar die Möglichkeiten für die Täterseite bestehen, aber die Abwehr eben auch sehr stark zunimmt.
Wie muss sich denn die Ausbildung von IT-Sicherheitskräften und Ermittlern verändern, um den zukünftigen Anforderungen auch der digitalen Forensik da irgendwie gerecht zu werden?
Ja, das sind natürlich alles Spezialisten. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die das Recht erstmal lernen sollen, dass die gleichzeitig auch IT-Forensiker sein müssen. Ich glaube, man muss ein bisschen, ja, gemischte Teams haben. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, dass wir IT-Forensiker, also ITler, studierte ITler bei uns mit im Team haben. Aber die müssen ja auch keine Staatsanwälte sein, sondern die sind eben ITler. Das Bundeskriminalamt, auch wenn ich nicht für die sprechen kann, aber aus der Erfahrung, die machen das vor. Die haben ganz differenzierte Teams und ich glaube, das muss so die Zukunft sein.
Schlussrunde in SWR 1, Leute, mit Oberstaatsanwalt Benjamin Krause. Zum Thema Internetkriminalität, und da gehe ich gleich mal drauf ein, was Hörerin Stefanie Wirz aus Bühlerzell geschrieben hat. Spannendes Thema, bescheinigt sie uns. Leider bin ich bei dem Stichwort Kinderpornografie raus. Und zwar sowas von, hat sie sich sehr darüber aufgeregt und sagt dann noch, unser Rechtssystem ist noch viel zu lasch im Umgang mit solchen verabscheuungswürdigen Kreaturen. Das ist natürlich eine starke Meinung. Ich glaube, Ihre Aufgabe ist es da, wie geht man da meinungsfrei dran bei der Ermittlungsarbeit?
Ja, es ist natürlich wirklich total schwierig, das muss ich sagen. Als Staatsanwältin oder als Staatsanwalt hat man die Aufgabe, objektiv zu sein. Mhm. Und eben nicht die subjektive Meinung zu haben, sondern wir sind, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an, aber wir sind dafür da, das Gesetz umzusetzen. Und das Gesetz unterscheidet zum Beispiel sehr stark zwischen der Verbreitung von solchen Bildern und Videos, das wird als nicht so schlimm angesehen, oder dem tatsächlichen Missbrauch. Also da muss man schon differenzieren. Aber letztlich ist es auch für mich persönlich immer schwer gewesen, diese ja letztlich Moral, die man ja in sich trägt, dass man die nicht nach außen kehrt, sondern dass man ganz objektiv in den Ermittlungen vor Gericht agiert. Das gelingt auch. Aber natürlich, wenn das Verfahren dann rum ist und man die Anspannung fällt ab, dann ist es schon so, dass man mal irgendwie das auch rauslassen muss. Und dass wir zum Beispiel mit Kollegen dann mal Basketball spielen oder dass wir mal, keine Ahnung, mal Musik hören oder dass man sich irgendwie mal auspowern muss. Also jeder hat da so seine Herangehensweise. Aber der Job als Staatsanwältin oder Staatsanwalt ist eben, du musst objektiv daran gehen und kannst diese moralische Keule, die man ja häufig bei dem Thema hat, die darf man nicht rausholen.
Kindesmissbrauch beschäftigt logischerweise oder nachvollziehbar auch unsere Hörerschaft. Micha hat geschrieben, möchte wissen, wieso werden nicht die Erkenntnisse des NDR-Rechercheteams, ein sehr gutes übrigens, aufgegriffen? Die Inhalte von Pädoforen haben die Massen löschen lassen und so dafür gesorgt, dass diese Foren geschlossen wurden.
Das ist teilweise richtig, teilweise nicht ganz korrekt. Geschlossen haben wir durch die Ermittlungen diese Foren. Es war also unser Ermittlungserfolg. Aber was wir, und da gebe ich dem Hörer auch recht, was wir am Anfang nicht so gut gemacht haben, ist, dass wir auch für die Löschung der Inhalte gesorgt haben, weil über diese Darknet-Plattform waren diese Inhalte nur verlinkt. Die waren also irgendwo anders im Netz gespeichert. Und da muss man sagen, dass dieser Rechercheverbund uns so ein bisschen den Spiegel vorgehalten hat und uns auch gezeigt hat, hey, da seid ihr noch nicht gut genug. Und das war für uns wirklich ein Mehrwert. Wir haben das dann gesehen, wir haben auch gemerkt, wir müssen da besser werden und haben unsere Prozesse auch angepasst. Nichtsdestotrotz ist unsere Aufgabe nicht einfach nur das massenhafte Löschen solchen Materials, sondern wir gucken immer, ist dieses Bild, ist es bekannt oder kann dahinter ein bislang unbekannter sexueller Missbrauch, vielleicht ein andauernder, stecken? Genau das ist unsere Aufgabe, um das dann zu unterbinden. Und deswegen können wir nicht so schnell einfach alles automatisiert löschen, sondern müssen in jedes Bild reingucken, um das ausschließen zu können, dass das ein andauernder Missbrauch ist.
Dann hat hier René noch eine Frage zum Thema, die Vorratsdatenspeicherung ist nur für 3 Monate erlaubt, wenn es um Kindesmissbrauch geht, gelten dann auch 3 Monate, wenn ja, wird da nicht Datenschutz über das Kindeswohl gestellt?
Ja, ich persönlich glaube, dass das ein ganz guter Kompromiss letztlich eben zwischen Datenschutz und Ermittlungsnotwendigkeiten ist. Oder man könnte auch sagen, ein Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit, um andere Begriffe zu nutzen. Es wird immer den Fall geben, bei dem wir einen Tag zu spät sind. Ob das jetzt 3 Monate Speicherpflicht ist oder 6 Monate oder 9 Monate, es wird immer die Fälle geben. Für uns als Staatsanwälte ist es einfach nur wichtig, dass es eine klare Regelung gibt. Zum Beispiel dann jetzt 3 Monate, wenn das kommt, und dann können wir die Ermittlungen darauf ausrichten. Derzeit ist es so, wir haben keine Regelung, jeder Internetzugangsdienst speichert oder speichert nicht, so wie er unternehmerisch will. Und das bedeutet für uns, wir müssen immer anfragen und bekommen halt ganz häufig Auskünfte, ist nichts gespeichert. Das sind also erfolglose Ermittlungen, die wir ständig starten. Wenn es eine Frist gibt, 3 Monate, ist die, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Wir können letztlich damit leben.
Carmen hat sich gemeldet und möchte wissen, wie bewerten Sie das für mich nicht nachvollziehbare Urteil betreffend der Politikerin Renate Künast? Da geht es also um Politikerbeleidigung. Sie hat mein ganzes Mitgefühl und die Gerichtsentscheidung finde ich empörend. War nämlich wie?
Ja, zunächst mal war das kein Strafrechtsfall, sondern es war ein Fall, dass Renate Künast eigenständig gegen diese Hetzer im Netz vorgehen wollte und wollte Daten von den Plattformen haben. Und da haben die ersten Gerichte entschieden, du bekommst diese Daten nicht, weil diese auch schwerwiegenden Beleidigungen von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen seien. Das ist dann schon öffentlich geworden. Letztlich hat Renate Künast vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen und das Bundesverfassungsgericht hat da seine Rechtsprechung auch angepasst und hat gesagt, genauso in diesem, ja, zwischen diesen zwei Polen, es gibt die Meinungsfreiheit, aber die Politikerinnen und Politiker, die für das Gemeinwesen tätig sind, müssen auch geschützt werden. Die dürfen nicht schutzlos gestellt werden. Letztlich muss man abwägen und wenn eben solche Beleidigungen ganz besonders mit viel Reichweite im Internet verbreitet werden, dann muss das teilweise auch so berücksichtigt werden, dass das dann zu einer strafrechtlichen Relevanz kommen kann, wenn es eben besonders weit verbreitet wird. Letztlich hat Renate Künast aber auf einem langen Weg dann rechtlich gewonnen.
Benjamin Krause in SWR 1, Leute. Ich habe noch eine abschließende Frage, ganz kurz. Sind Sie selber schon mal im Internet betrogen worden?
Zum Glück noch nicht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.